Wir leben in einem immunisierten Zeitalter. Allerdings wird deutlich in historischer Perspektive, dass Restriktionen, Isolation, Quarantäne nur begrenzten Nutzen haben. Dass wir mitunter ziemlich mittelalterlich reagieren. Wir tendieren heute dazu, die Globalisierung als Verursacher von Seuchen anzunehmen. Aber das ist eben in vor 100 Jahren schon kein großer Unterschied.
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Die Corona-Pandemie wirft viele neue Fragen in allen Lebensbereichen auf. Hier im Podcast geben Wissenschaftler Antworten und Einschätzungen dazu. Jeden Tag zu einem anderen Thema, eine andere Wissenschaftlerin, ein anderer Fachbereich. Heute geht es um Geschichte und um die Frage, was wir aus den Seuchenzügen der Vergangenheit für heute, für die Corona-Pandemie lernen können. Und das bespreche ich mit Professor Malte Thiessen. Er leitet das Institut für Westfälische Regionalgeschichte in Münster und ist der Seuchenexperte unter den deutschen Historikern. Herr Thiessen, was können wir denn lernen aus dem, was uns in der Vergangenheit bekannt ist über große Seuchen, Pandemien und Erkrankungen?
Also erstmal ist, glaube ich, das Lernen oder der Bedarf an Rückblicken natürlich nachvollziehbar. Wir haben jetzt gerade mit einer bislang unbekannten Seuche zu tun und da guckt man natürlich gerne zurück, weil man Einordnung braucht, weil wir das Unbekannte, das Bedrohliche dann irgendwie erklären möchten.
Die Realität des Mittelalters, der frühen Neuzeit, war aber ja eigentlich, dass man mit sowas ständig rechnen musste.
Ich glaube, das ist schon mal ein Punkt, warum wir die großen Ängste zurzeit erklären können. Wir leben in einem immunisierten Zeitalter, könnte man sagen. Das heißt, die Vorstellung, dass Infektionskrankheiten uns irgendwie bedrohen, ist so seit den 60er, 70er Jahren zunehmend zurückgegangen. Also sozusagen der Erfolg von Impfprogrammen und Gesundheitswesen ist so ein Stück weit auch eine Erklärung dafür, dass wir momentan natürlich große Sorgen haben, weil etwas zurückzuschlagen scheint, was wir eigentlich so gar nicht kennen.
Weil wir das Bewusstsein dafür verloren haben. Ich glaube, die letzten großen Pandemien in Deutschland waren die Kinderlähmung, waren Diphtherie in den 50er und 60er Jahren. Danach gab es dann eigentlich nicht mehr so viel.
Genau, wir haben noch vielleicht noch mit der Hongkong-Grippe zu tun, 69, 70, die in der Bundesrepublik so zwischen 30.000 und 40.000 Tote immerhin kostete. Aber selbst da könnte man sagen, die Grippe ist sozusagen immer noch so eine Art Sonderfall, das können wir auch momentan beobachten. Die Grippe scheint uns einigermaßen vertraut zu sein, weil wir eben alljährlich mit ihr zu tun haben. Und deshalb ist, obwohl die Todeszahlen zum Teil ja wirklich erschreckend sind, die Bedrohung oft gar nicht so groß. Man könnte zynisch sagen, wir haben ein Stück weit mit den Toten der Grippe leben gelernt.
Das ist ein bisschen anders gewesen vor ziemlich genau 100 Jahren bei der spanischen Grippe. Da starben weltweit wahrscheinlich um die 50 Millionen Menschen an einer Grippeepidemie, die durch den Ersten Weltkrieg, die durch viele Faktoren bestärkt und begünstigt worden ist. Trotzdem hat man darüber dann im Anschluss nicht mehr viel gehört und gelesen.
Tatsächlich ist es erstaunlich. Man kann bei der spanischen Grippe fast schon von einer unsichtbaren Seuche sprechen. Sie hat tatsächlich eigentlich so in den letzten 10, 20 Jahren erst wieder für Aufmerksamkeit, selbst in der historischen Forschung gesorgt. Lange Zeit geradezu eine vergessene Seuche. Die aktuellen vielen Bezüge zur spanischen Grippe, die sehe ich etwas zwiespältig. Zum einen liegt der Vergleich natürlich nahe. Wir haben es hier wie da mit einem Virus zu tun. Der Virus ist vielleicht sogar ein Stück weit vergleichbar, aber die gesellschaftliche Lage, Sie haben es eben schon angesprochen, ist natürlich eine fundamental andere. Und wenn wir jetzt sozusagen Bezüge auf die spanische Grippe überall lesen und hören können, mit den entsprechenden Todeszahlen, ist das, glaube ich, eher kontraproduktiv. Als Historiker ist es dann fast eher im Gegenteil wichtig, darauf hinzuweisen, was eigentlich die Unterschiede sind und wie groß die Unterschiede sind, damit wir zu sinnvollen Maßnahmen und Einschätzungen
kommen. Was sind die Unterschiede?
Also tatsächlich, Sie haben die Ausgangslage beispielsweise schon beschrieben. Die spanische Grippe ist eine Infektionskrankheit, die am Ende des Ersten Weltkriegs über die Welt tobt und gerade in Europa natürlich auf Gesellschaften trifft, die entsprechend durch Ernährungsprobleme, durch Kriegsfolgen schon gesundheitlich extrem angeschlagen sind, wenn man das so sagen.
Die ja auch extrem mobil war, weil eben Truppen verlegt worden sind, weil junge Männer eigentlich über ganz Europa immer wieder neu verteilt wurden.
Ganz genau. Wir tendieren heute dazu, sozusagen die Globalisierung, wie es dann immer heißt, sozusagen als Verursacher von Seuchen anzunehmen. Aber das ist eben in vor 100 Jahren schon kein großer Unterschied, mit Ausnahme vielleicht des Tourismus und des Massenkonsums. Aber genau, wir haben in der spanischen Grippe eine unheimliche Mobilität durch ganz Europa, zum Teil auch über die Schützengräben hinweg, sodass diese Ausbreitung eben nachvollziehbar ist.
Es gibt einen ziemlichen Konsens unter Historikern darüber, dass Pandemien die Stabilität von Gesellschaften beeinflussen, sagen wir es mal so. Gibt es in der Geschichte gute Beispiele, wie man mit solchen Pandemien umgehen kann?
Die meisten Beispiele, die wir kennen, sind ja oft Quarantäne- oder Isolationsmaßnahmen. Also da, wo sich der sogenannte starke Staat behauptet im Kampf gegen die Seuche.
Das kennt man zum Beispiel von diesen Leprahäusern aus dem Mittelalter,
genau,
nicht?
Genau, beispielsweise. Aber auch selbst, also Quarantänemaßnahmen, wie wir sie heute kennen, gibt es auch schon während der Pestwellen im 14. Jahrhundert und zu späteren Ausbrüchen, auch zum Beispiel jetzt bei den Pocken. Allerdings wird deutlich in historischer Perspektive, dass Restriktionen, Isolation, Quarantäne nur begrenzten Nutzen haben, weil oft das Virus schon sehr viel schneller ist als die Maßnahmen. Wichtiger, und das sind, glaube ich, positive Beispiele, die man auch in der Geschichte sehen kann, ist tatsächlich offensive Aufklärung, Transparenz und Partizipation. Wir müssen den Kampf gegen die Seuche alle gemeinsam führen. Es bringt nichts von oben etwas anzuordnen, sondern wir müssen alle mitnehmen.
Und da hätte ich aber jetzt gerne mal ein gutes Beispiel aus der Geschichte, wo Partizipation und Transparenz zu erfolgreicher Seuchenbekämpfung geführt haben.
Also gutes Beispiel, glaube ich, ist zum Beispiel die Polioepidemien in den 60er, 70er Jahren.
Polio ist Kinderlähmung.
Genau, die Kinderlähmung, die in den 60er Jahren in der Bundesrepublik tausende Opfer kostet, also wirklich unheimliche, schreckliche Zahlen und dann natürlich eben vor allem unter Kindern fordert. Eine Welle, die für große Angst und auch Panik sorgt in ganz Europa. Und da wird sehr offensiv aufgeklärt, sehr offensiv die Hintergründe, auch die Probleme werden benannt, aber kommt gleichzeitig eben zu einem niedrigschwelligen Angebot, zum Beispiel diese bekannte Schluckimpfungskampagne. Also vielleicht haben es manche noch im Ohr, Kinderlähmung ist bitter, Schluckimpfung ist süß. Das heißt, es gibt eine gute Aufklärung gepaart mit niedrigschwelligen Gesundheitsangeboten. Und das scheint mir ein sehr, sehr sinnvoller Weg zu sein, damit umzugehen.
Früher sind ja Leute zu Pandemiezeiten gerne religiös geworden. Es gibt überall in Deutschland noch große Pestkapellen oder Pestkreuze, die Dorfgemeinschaften gegen die Pest oder als Dankbarkeit für Verschonung vor der Pest aufgestellt haben zu Ehren des heiligen Rochus, des Seuchenheiligen unter den 14 Nothelfern. Die Oberammergauer Festspiele wurden gegründet, weil das Dorf sich mit Gottes Hilfe von der Pest befreien wollte. Sieht man das heute auch, dass es so eine neue Hinwendung zu Religiosität, zu Übernatürlichem gibt?
Bin nicht sicher, ob Religiosität eine starke Rolle spielt. Was aber tatsächlich eine starke Rolle spielt, sind natürlich Erklärungen, die wir versuchen zu finden. Religiosität ist ja ein Stück weit auch der Versuch, das Unerklärliche zu erklären. Und ohne jetzt Religiosität und Verschwörungstheorien gleichsetzen zu wollen oder viele Deutungen, die momentan viral gehen, wie man sagen kann, kann man doch tatsächlich gewisse Parallelitäten finden in vielen Deutungen, die momentan kursieren, Erklärungsmuster, die scheinbare Lösungen anbieten oder Verhaltensregeln auch erklären, die oft medizinisch nicht sehr begründet sind, aber die mit unseren Weltbildern konform gehen, die zu unseren Ängsten, unseren Hoffnungen passen. Zum Beispiel jetzt die relativ typische Beobachtung, dass in Epidemie- und Pandemiezeiten Randgruppen oder Migranten zum Beispiel zu Sündenböcken oder eben zu Seuchenträgern erklärt werden. Das sind Muster, die sozusagen ein Othering der Seuche erlauben, wie es heißt. Also die Seuche sind immer die anderen, das Fremdmachen der Seuche. Damit versucht man Erklärungen zu finden, dass das ungesunde Kranke sozusagen außerhalb liegt. Das ist erstmal sehr plausibel, weil man meint, in einem sicheren Raum zu leben. Aber es ist natürlich medizinisch absolut unbegründet und es lenkt von dem ab, was man selbst wirklich machen kann.
Das sind ja auch ganz archaische Muster, die sich da wieder Geltung verschaffen. Haben wir uns gar nicht so sehr zivilisiert in den letzten 1000, 1500 Jahren, wie wir uns das bisher immer eingebildet haben?
Natürlich kann man das, glaube ich, ganz gut so sehen. Zum Teil wird immer ganz gern gelacht, das Lachen bleibt im Halse stecken, wird gelacht, wenn man lesen oder hören kann über Ausgrenzung im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit. Lachen kann man dann nicht mehr, wenn man dann zum Beispiel die Pogrome gegen jüdische Stadtbewohner.
Man muss sich einfach nur die Judenverfolgungen im Zuge der verschiedenen Pestwellen in Europa anschauen, um zu sehen, welche Auswüchse so etwas haben kann und wie grausam und schrecklich es sein kann.
Und diese grausamen Auswüchse, also Ermordungen und Pogrome infolge von solchen Zeiten, die werden oft immer als mittelalterlich abgetan. Wenn man sich dann aber mal in einer solchen Geschichte umguckt, braucht man gar nicht so weit zurückzugehen. Also es reicht zum Beispiel in die 80er Jahre, sich einfach mal zu bewegen und da umzugucken, wie im Falle von AIDS, HIV mit zum Beispiel mit Schwulen umgegangen wurde. Da gibt es Modelle und Ausgrenzungen, auch brutale, die uns zeigen, dass wir mitunter ziemlich mittelalterlich reagieren immer noch.
Also nichts gelernt oder gibt es auch noch eine positive Nachricht zum Schluss?
Ich glaube schon, dass wir insgesamt gelernt haben, sofern man aus der Geschichte lernen kann. tatsächlich finden wir viele Muster wieder, die uns, glaube ich, die uns immunisieren sollte gegen allzu einfache Fortschrittslogiken. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir uns nicht von Ängsten beherrschen lassen. Aber es gibt, glaube ich, auch gute Signale. Gerade aktuell in der Corona-Krise, wie sie jetzt heißt, sehen wir viele Zeichen solidarischen, sehr verantwortungsvollen Handels. Also die Selbstisolation, die Selbstquarantäne, die viele vornehmen, auch weil die Furcht vor Stigmatisierung, so hoffe ich, irgendwie zurückgegangen ist.
Manchmal ist es ja auch schon ein Fortschritt, einfach um die eigenen Abgründe zu wissen, weil man gute historische Forschung hat.
Das wäre zumindest meine Hoffnung. Dass wir ein bisschen aus der Seuchengeschichte gelernt, ich glaube, das bringt tatsächlich momentan was für die Gegenwart, ja.
Vielen Dank, Herr Thiessen.
Danke Ihnen.
Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.